Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Caro Corneli.
Das bin ich. Ganz herzlich willkommen zu Plus eins. Heute haben wir wieder eine lange Geschichte hier im Gepäck. Es geht um musikalische Wunderkinder, besser um ein musikalisches Wunderkind, eine Pianistin. Und was dann passieren kann, wenn so ein Wunderkind erwachsen wird. Das Wunder verblasst sicherlich nicht, aber die Kindheit schon. Tja, was bleibt dann eigentlich noch übrig?
Ich war nicht mehr mit diesem Wunderkind assoziierbar, ja. Ich war einfach irgendeine ukrainische Pianistin, die man nicht kennt. Und es hat mich schon sehr, sehr verletzt. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Deprimierend. Es war furchtbar.
Dazu dann aber später mehr. Spielen wir doch erstmal Dur auf der Klaviatur des Lebens. Mein heutiger Gast ist, na klar, jemand Besonderes. Und zwar jemand, der mich im Januar diesen Jahres kontaktierte und sagte, hey Caro, wir kennen uns von so einer Sendung, an der wir mal zusammengearbeitet haben. Ich habe ein Buch geschrieben. Hast du nicht Lust, die Premiere zu diesem Buch zu moderieren? Und das klang voll gut und da habe ich einfach mal ja gesagt. Sebastian Stürz, ganz herzlich willkommen bei Plus Eins. Schön, dass du da bist.
Hallo Caro, ich freue mich sehr, dich nach so langer Zeit wiederzusehen.
Also es stellte sich so ein bisschen heraus und das habe ich in der Zeit, die wir jetzt natürlich öfter mal Kontakt hatten, wegen deinem Buch und wegen der Premiere, die Corona sei Dank nun doch gar nicht stattgefunden hat. Ich hatte nicht mehr so richtig die Gelegenheit gefunden, dir zu gestehen, dass ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, was du da genau gemacht hast oder wo wir uns eigentlich genau begegnet sind. Willst du mich da noch mal ein bisschen ins Boot holen?
Du weißt, dass, wie erschütternd das für mich ist, weil ich habe ja die ganze Zeit mit diesem Traum gelebt, dass wir gut befreundet sind. Jetzt muss ich erfahren, dass du dich gar nicht an mich erinnern kannst.
Du hast dich jetzt erstaunlich selten gemeldet in den letzten 8 Jahren.
Ja, die haben mal an einem Piloten gearbeitet für eine Hamburger Filmproduktion. Wie geil ist das denn, oder glaube ich? Das hast du moderiert und ich habe den Vorspann gemacht. Ich bin ja eigentlich Motion Designer und für diesen Vorspann hatte ich die Idee, so einen Stop-Motion-Look zu kreieren und dafür musstest du ins Studio kommen. Und ich habe mit einem Fotografen dich in allen möglichen Posen vor Greenscreen durchfotografiert.
Und doch, es klingelt natürlich.
Und du bist mit einem Remover-Koffer angereist, der sich nicht öffnen ließ. Und das war dramatisch, weil darin waren deine ganze feine Kleidung.
Ja, und tatsächlich, was wir als allererstes gemacht haben, nachdem wir uns kennengelernt haben, war, diesen Koffer aufzubrechen.
Ja.
Aufwendig.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es geschafft haben, aber man kann ihn knacken, um einen guten Freund von mir zu zitieren.
Man kann ihn knacken, ja, und zwar mit einem, das muss irgendwie ein großer metallischer Gegenstand gewesen sein, mit dem wir ihn so richtig hart aufgehebelt haben und dann sind die Klamotten rausgeflogen.
Ja.
Tja, tut mir leid, dass ich es gar nicht mehr so ganz genau wusste. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass du heute mein Gast bist, denn du hast dein erstes Buch rausgebracht vor wenigen Wochen. Es heißt Das eiserne Herz des Charlie Berg und für mich ist dieses Buch wirklich was Besonderes. Also es beginnt wie ein Krimi, dann wird es eine Liebesgeschichte. Es ist in verschiedener Hinsicht auch ein Sachbuch. Wir lernen zum Beispiel viel über Gerüche und übers Riechen und über Musik. Viel geht es auch um Freundschaft in deinem Buch. Du hast bei einem unserer ersten Telefonate zu mir gesagt, die Prämisse von dem Buch ist eigentlich, dass zwei Künstler keine Kinder kriegen sollten. Willst du vielleicht die steile These noch mal kurz erläutern?
Das ist jetzt keine Behauptung oder keine Überzeugung, für die ich einstehe, sondern das ist halt das Thema des Buches. Ne? Der Charlie hat zwei Künstlereltern und die machen ihr Ding. Und die Familie ist beiden eigentlich mehr oder weniger egal, so dass er als großer Bruder die Rolle des Familienoberhaupts so ein bisschen einnehmen muss, zwangsläufig. Er schmeißt den Haushalt und kümmert sich um die kleine Schwester. Die Mutter ist als Theaterregisseurin sowieso immer an anderen Häusern außerhalb der Stadt und der Vater sitzt bekifft im Keller und macht Musik. Es spiegelt natürlich mein eigenes Leben, wie ich versuche, Familie und Kunst unter einen Hut zu bringen. Und wie die Schwierigkeiten, die man damit hat, weil ich kenne das, ich bin nicht in einem Künstlerhaushalt geboren, aber meine Mutter ist relativ früh gestorben und mein Vater hat dann, als ich dann so 13 war, gemerkt, ach, das sind ja noch Kinder. Ich hatte noch einen großen Bruder. Was macht man denn mit denen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, habe ich vorher nicht gemacht. Jetzt muss ich das plötzlich. Also es war eigentlich bin ich gefühlt ab 13 alleine groß geworden. Und diese Abwesenheit der Eltern, das ist natürlich Thema meines Buches.
Aber tatsächlich ist er da ein unfassbar feiner Kerl rausgekommen. Es geht ja so weit, dass ich Charlie Berg beneide um, was er alles kann und was er sich so denkt und wie strukturiert er ist.
Ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich freue mich so, dass du das so siehst, weil ich finde ihn auch super, dass er unter den Umständen das geschafft hat. Manche finden ihn total Herzlosen.
Ach Quatsch, die müssen das Buch nochmal lesen. Jetzt ist das Ding 714 Seiten lang, wiegt so viel wie ein gesundes Neugeborenes. Und ich frage mich, wie hast du es geschafft, neben deiner Familie und deinem Job ein 714 Seiten langes Buch als Debüt auch noch rauszubringen?
Am Anfang dachte ich, als ich angefangen habe zu schreiben, dachte ich auch immer, habe ich mich so schlau gemacht. Ich bin ja total unwissend in dieses Game eingestiegen eigentlich. Dann dachte ich mal, was ist denn so, wie viele Seiten sind denn so ein Debütroman? Und wie viel muss man denn schaffen, bis ich es abgeben kann? So, ne?
10.
Dann dachte ich, so, habe ich mir sogar so 350 Normseiten. Und dann habe ich mir so geschrieben und gemerkt, so, oh, das schaffe ich nie. Aber irgendwann habe ich die Geschichte mir immer weiter zurechtgepuzzelt und dann habe ich gemerkt, ich will es wirklich alles aufschreiben. Immer mit dem Hintergedanken, streichen ist einfacher als was neu schreiben zu müssen. Mhm. Ich mache jetzt mal erstmal richtig lang. Dann habe ich aber auch, als ich die ersten 300 Seiten hatte und zum Glück einen Verlag gefunden, der meinte, super, einfach zu Ende schreiben und streichen kann man immer noch. Und als ich abgegeben habe, hatte ich 860 Seiten. Also wir haben schon ordentlich gekürzt.
Ja, aber du hast ja Familie und einen Job. Also wie konnte es dir gelingen, so ein langes Buch zu schreiben, neben den normalen Sachen, die der Alltag so hergibt? Beziehungsweise wie lange hast du gebraucht?
Ist natürlich eine schwierige Frage, weil man ja, wenn man das nebenbei macht, nie am Stück schreibt. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit und alles andere kann warten. Das war erst tatsächlich zum Schluss so. Das war das Gute, dass ich auf halber Strecke den Verlag gefunden hatte, weil die dann durch den Vorschuss, den sie mir zahlen konnten, möglich gemacht haben, dass ich wirklich die Arbeit, mit der ich so mein Geld sonst verdienen musste, mehr oder weniger ruhen lassen konnte und mich wirklich auf dieses Schriftstellerleben konzentrieren konnte.
Und war das dann so ein 9-to-5? Also man setzt sich irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit hin und ist dann irgendwann lässt man den Stift fallen oder muss man immer weitermachen?
So wie ich das jetzt angefangen habe, müsste ich eigentlich ja sagen. Leider ist das überhaupt nicht so, nein. Es ist ja doch auch im Alltag, vor allem wenn man Freiberufler ist und so wie ich zu Hause arbeitet, beziehungsweise mein Büro ist im gleichen Haus, und meine Frau und ich haben das Büro auch zusammen, also unser Atelier. Und die Kinder kommen nach der Schule vorbei und schauen auch so mal immer gern vorbei. Es ist ja trotzdem so, man ist ja nie so ganz raus aus dem Familiengedöns. Naja, so, ne? Insofern hat es sich, so wie ich es früher auch gemacht habe, eigentlich doch in die Nachtstunden eher verlagert, weil ich brauche halt diese absolute Ruhe. Mhm. Und die Kreativität setzt bei mir entweder ganz früh morgens ein, so, oder halt ganz spät nachts. Aber ich könnte nie, es gibt ja Leute, die machen das so, Stephen King oder ich kenne auch befreundete Schriftstellerinnen, die gehen wirklich, die haben einen Schreibraum, da gehen die hin und machen das 9-to-5. Mhm. Ich glaube, das könnte ich nicht. Von der Länge her kein Problem. So, ich kann locker,
aber dann wird es halt nicht geil.
Weiß nicht, ich kann nicht mich morgens um 9 hinsetzen und anfangen zu schreiben. Ich kann um 4 Uhr aufstehen. Das ist super. Dann so, ich glaube, ich brauche diesen Halbschlafmodus. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Sehr früh aufstehen oder spät in der Nacht erst anfangen.
Wie hast du dir deinen Eintritt in die Literaturwelt vorgestellt und wie ist es dann tatsächlich gekommen?
Also eigentlich, wenn ich auf alle gehört hätte, all die Ratschläge von wegen Debütant mit Anfang, Mitte 40, will keiner, mehr als 300 Seiten bringt keiner raus. Mhm. Und dann habe ich einen Freund, der ist Lektor, freier Lektor schon seit vielen Jahren, der kennt die Branche wirklich in- und auswendig. Der meint auch mit mir, ja, du, die Branche ist im Arsch. Also Geld verdienst du damit nicht. Mhm. Und dann meinte der auch, ja, richtig geil wäre natürlich, wenn ich dein Lektor wäre, aber das macht halt kein Verlag. Du kannst deinen Lektor nicht mitbringen, schon gar nicht als Debütant. Ne? Die haben dann einen Lektor sitzen oder eine Lektorin, die ist für das Programm verantwortlich. Und vergiss es einfach. Also ich habe eigentlich immer nur gehört, lass es. Und zum Glück habe ich es einfach doch gemacht und zum Glück habe ich auch dieses dicke Buch geschrieben, weil am Ende war es dann so, dass ich tatsächlich mit meinem Freund als Lektor zu einem sehr guten Verlag gehen konnte und das dicke Buch schreiben konnte.
Unglaublich. Es ist einfach genau so gekommen, wie ihr zwei euch das ausgemalt habt. Wirklich schön, dass du da bist.
Plus eins. Die Antwort.
Corona-Zeit, herausforderndste Zeit. Familien lernen sich völlig neu kennen, zum Beispiel, weil sie ja jetzt sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen. Manche Paare können es kaum erwarten, sich scheiden zu lassen, sobald man sie wieder rauslässt. Andere stellen vielleicht einfach nur fest, dass sich traditionelle Vorstellungen von Aufgabenverteilung so ein bisschen Bahn brechen. Tja, wie sieht's eigentlich aus mit der gerechten Aufgabenverteilung im Haushalt? Das fragen wir Sonja Eismann. Ich grüße dich. Hallo Sonja.
Hallo.
Kann das sein, dass jetzt in dieser Zeit doch wieder die allermeiste Haushaltsarbeit an den Frauen hängen bleibt?
Na, ich denke, dazu haben wir schon einige Stimmen gehört und auch gelesen. Das ist wohl tatsächlich der Fall. Das liegt wohl auch daran, dass in den meisten Fällen bei Paaren, die Kinder haben, die Frauen weniger arbeiten in Teilzeit oder weniger Stunden. Und dann ist natürlich die Logik sofort, na, du arbeitest ja weniger für Geld, deswegen musst du mehr im Haushalt machen. Und ich denke, was auch noch dazu kommt, ist der Umstand, dass wenn alle dauernd zu Hause sind, da ja auch ein größeres Chaos auch schneller ausbricht und da dann doch Frauen sich eher angerufen fühlen, dem Einhalt zu gebieten und dann immer eher denken, es wird jetzt an ihre mütterliche oder frauliche Pflicht appelliert, da auch für Ordnung zu suchen. Und vielleicht sind Männer dann doch eher so sozialisiert, dass sie das eher von sich wegschieben können und sagen, okay, es ist Krisenzeit, da ist das nicht so wichtig.
Ich habe ja das Gefühl, dass Männer so sozialisiert sind, dass sie nicht auf die Worte hören. Sie brauchen halt die Aktion. Also wenn ich will, dass mein Mann eine Tasche wegräumt, dann sage ich ihm nicht, räum die Tasche weg, sondern ich stelle die direkt vor seine Zimmertür, sodass er drüber fällt, wenn die Tür aufgeht. Und er begreift, oh, diese Tasche, wenn die im Weg steht, das nervt ja richtig. Also möglicherweise gehen die Ladies da auf die falsche Art an den Mann ran.
Ja, ich meine, das kann aber durchaus auch nach hinten losgehen. Ich denke, es gibt durchaus viele Leute, vielleicht auch viele Männer, die dann die Tasche einfach zur Seite schieben oder drüber klettern und sich dann so mit der Situation arrangieren. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das sozusagen immer der richtige Weg ist. Ich glaube ja durchaus an die Kraft des Wortes und des besseren Argumentes. Und ich denke, dass da oft eben doch eher zu wenig drüber geredet wird oder vielleicht auf eine Art, die dann nicht durchdringt. Ich glaube, es ist heute doch allen klar, dass Hausarbeit möglichst gerecht aufgeteilt werden sollte. Und wenn man sich dann irgendwie darüber verständigt, dann muss man eben auch das einfordern und da wirklich Lösungen finden. Und ich glaube, da ticken Frauen dann vielleicht auch oft noch so, dass sie denken, sie wollen jetzt keinen Streit oder nicht noch zusätzliche Konflikte oder sie fühlen sich eben doch verantwortlicher, weil sie dann auch beschämter sind, wenn es schlimm aussieht. Das geht mir auch immer so. Und dann machen sie es einfach eher.
Ja gut, ja, das kann schon sein. Aber ich nehme mal an, dass das mit oder ohne Krise so ist.
Das glaube ich auch. Und die Krise verstärkt eben sehr viele Dinge noch, die sonst eben so latent irgendwo schlummern oder mit denen man sich arrangiert hat. Und jetzt kommt das alles so richtig auf den Tisch. Und da muss man dann eben auch schauen, wie man damit einen Umgang findet, nicht? Also wie man irgendwie so Homeschooling und Homekeatering, wie ich das auch immer nenne, dann mit diesen anderen lästigen Pflichten vereinbart und wer dann welche Rolle spielt. Also manche haben ja auch schon gesagt, die Krise wäre insofern eine Chance, als Männer dann eben nicht nur sozusagen von ihrer Familie losgeschickt werden, um das Geld zu verdienen, obwohl das ja eine recht altertümliche Vorstellung ist, sondern sich auch jetzt mal so richtig in der Familie einbringen können und da auch gewollt sind. Also ich glaube, dass sie das sonst durchaus auch könnten und vielleicht einfach nur nicht wollen, aber jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt, wo man dem nicht mehr entgehen kann und da wäre es ja eigentlich toll, wenn wir das Beste draus machen und dann vielleicht diese ganzen lästigen Pflichten nochmal neu verhandeln. Auch bei Paaren, wo eben beide vielleicht einen kreativen Beruf haben und flexibel sind oder wo vielleicht der männliche Partner sogar weniger arbeitet oder weniger für Geld arbeitet, weniger außer Hauses. Da gibt es jetzt schon Untersuchungen, die gezeigt haben, dass auch da oft die Frauen das Gros der Hausarbeit übernehmen, weil Männer es dann vielleicht doch besser schaffen, sich Freiräume zu schaffen. Ja, also wo es dann nicht drum geht zu sagen, okay, ich verdiene jetzt mehr Geld, deswegen musst du die Hausarbeit machen. Das ist ja das klassische Argument, was immer wieder gebracht wird. Denn die Situation aber umgekehrt ist und die Frau mehr Geld verdient, dann sagt der Mann aber, ich muss hier irgendwas privat forschen oder ich habe ein wichtiges Hobby oder mich irgendwie engagieren oder meine Freunde treffen oder mich sonst wie selbst verwirklichen. Und weil Frauen dann eben nicht so spießig und altmodisch sein wollen und eben nicht die unterdrückerischen Alleinernährerinnen, lassen sie das viel öfter durchgehen. Und das finde ich gerade in alternativen Kreisen, sogenannten, finde ich das eine sehr interessante Entwicklung, die mich jetzt natürlich auch nicht besonders freut.
Nee, da gebe ich dir vollkommen recht und das erkenne ich an mir selber ja auch. Da will ich mich jetzt gar nicht frei von machen, dass ich da irgendwie jetzt das besonders glorreiche Beispiel für eine gleichberechtigte Beziehung in Sachen Care-Arbeit bin. Ich sage ja auch immer zu meiner Frau, man kann ein bisschen laissez-faire machen und muss das denn immer alles so und dit und dat. Aber ganz richtig, die Männer haben irgendwie natürlich, weil sie es gelernt haben von Kindesbeinen an, haben es viel leichter loszulassen.
Ich glaube, wir leben auch immer noch in einer Gesellschaft, das ist eben genau, wie du gesagt hast, wo Männern eher nahegelegt wird, es ist wichtig, sozusagen sich selbst zu verwirklichen, genau, für was zu stehen, etwas darzustellen und eben auch sozusagen Anerkennung durch Lohnarbeit zu kriegen. Und Frauen stehen schon noch stärker unter diesem Mutterdruck oder eben auch unter dem Druck, so einem weiblichen Bild zu entsprechen. Also auch ich selbst, die ich immer denke, ich hätte mich davon freigemacht, bin viel gestresster davon, wenn jetzt in der Krise die Wohnung total unordentlich ist und dann kommt vielleicht mal ein Nachbarskind vorbei. Also wir wohnen in einem Hausprojekt, wo die miteinander spielen können und dann denke ich mir auch, naja, ist doch egal, ist doch Krise, aber man fühlt sich dann doch immer eher dafür verantwortlich und ich glaube, das ist was, wo beide Seiten irgendwie versuchen müssen, sich von diesen Rollenbildern zu lösen, von den gesellschaftlichen Erwartungen, wo man aber auch durchaus voneinander lernen kann und dann vielleicht auch als Frau mal sagen kann, so, ich mache jetzt aber mal allein einen Fahrradausflug, hier ist der Besen, feg mal auf oder so.
Also da würde es dich unter Umständen freuen zu hören, liebe Sonja, dass das bei uns zu Hause mehr oder weniger genau so läuft. Und ich soll gerade, das sagen alle bei mir, lernen, ein bisschen mehr mitzumachen, auch mal die Küche putzen, auch mal was kochen. Ist wirklich genau so. Ich habe zwei Söhne und einen Mann und die machen, wobei der Mann macht eigentlich tatsächlich das Allermeiste bei uns, weil er sich dafür verantwortlich fühlt und ich diese Dinge manchmal gar nicht so richtig sehe. Also das gibt es auch andersherum. Ganz vielen Dank an dich, Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ja, bis
tschüss,
dann.
Sonja.
Mein Gast bei Plus Eins ist Sebastian Stürz. Er ist Schriftsteller. Sein erstes Buch heißt Das eiserne Herz des Charlie Berg. Und es war für mich, muss ich sagen, vor allem auch ein Buch über Freundschaft. Wenn man das so liest, dann fallen einem so viele Details über das, was pubertierende Jungs und junge Männer verbindet, auf. Da habe ich mir gedacht, das kann sich keiner ausdenken. Das muss man erfahren haben. Ich unterstelle demnach, du hast oder tust es wahrscheinlich noch, echte, wahre, tiefe Jungsfreundschaft empfunden. Und nur weil du die gelebt hast, konntest du die so niederschreiben. Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster?
Nein, ich habe tatsächlich tolle Freunde. Nach wie vor, seit der Schulzeit ist immer noch ein Kern von Jungs da, mit denen ich immer noch zu tun habe. Und lustigerweise auch durch dieses Buch sich einige Freundschaften wieder vertieft haben.
Beschreibe doch mal so ein bisschen das Wesen von so einer Jungsfreundschaft. Ich kann ja mal sagen, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, die unterscheiden sich sehr stark von Mädchenfreundschaften. Bei Mädchen geht das viel so über eine Zärtlichkeit, über einander verstehen wollen, über so, ja, auch manchmal so eine körperliche Zärtlichkeit. Man kuschelt viel, man hat sich irgendwie lieb. Und bei Jungs wird diese Nähe eher durch so vulgäre Aktionen, durch ganz viel raue Aktionen ausgedrückt. Aber je mehr davon, umso größer die Liebe, so ungefähr habe ich das gedeutet.
Ach, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Natürlich spielt ein gewisser pubertärer Humor eine große Rolle, auch später noch, auch im Erwachsenenleben noch.
Mein Eindruck, ja. Ja, wer das Buch liest, wird da wissen, wovon ich rede.
Die deskriptiven Passagen, das fand ich einen sehr schönen Hinweis neulich, hat irgendeine Kritikerin das so genannt. Deskriptive Passagen.
Und das bedeutet?
Ja, es wird klar benannt, was passiert bei gewissen Masturbationstechniken zum Beispiel.
Ach so, ja, genau.
Aber was mich und meine Freunde verbindet, ist eigentlich eher, dass wir über so etwas lachen können, nicht, dass wir so etwas gemeinsam wirklich erlebt haben. Also, und diese ganzen Prügeleien, ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt. Ne? Und da sind ja viele oder einige Gewaltszenen auch drin. Das kenne ich nur vom Beobachten eigentlich. Also so wild und ungestüm, wie das bei Charlie Berg zugeht, ging es in meinem Leben natürlich nicht los.
Ah, nicht mit deinen Kumpels.
Nee.
Du hast eine Figur, Dave Killer heißt sie. Mhm. In deinem, gibt es einen Freund von dir, der so ist wie Dave Killer oder hast du den so ein bisschen zusammenge...
Nein, das ist ein Sammelbecken von einigen Charakterzügen, die ich so beobachtet habe in meiner Jugend.
Mhm. Kannst du ihn mal ein bisschen beschreiben? Ich traue mich nicht.
Dave Killer ist total sexfixiert auf jeden Fall. Der spricht eigentlich nur von Geschlechtsverkehr, benutzt aber nie das Wort Geschlechtsverkehr dafür.
Ja, genau.
Also er ist schon ein großer Sprachvirtuose auch. Aber ich wollte eine Figur kreieren, die jetzt nicht so der dumme, mit dem Penis denkende Macho ist, über den ja man ja auch gut lachen kann. Jetzt wie so ein, weiß nicht, ob du How I Met Your Mother gesehen hast.
Ja, natürlich.
Wie so ein
natürlich.
Barney Stinson jetzt zum Beispiel oder so ein Joey bei Friends.
Ja.
Die sind ja irgendwie auch liebenswert, wobei Barney Stinson jetzt auch schon ganz schön gemein ist. Joey ist eher der Liebenswertere, aber es sind eigentlich ja dumme Machos.
Ja.
So, ne? Und über die, dadurch, dass sie so überzogen dargestellt werden, kann man drüber lachen, weil sie dadurch ja auch entlarvt werden. Und ich wollte eigentlich einen sexsüchtigen jungen Mann kreieren, der aber gleichzeitig den größten Respekt vor der Frau hat.
Ja.
Und der sich eigentlich als Diener der Lust sieht.
Und er ist so unfassbar. Es gibt eine Szene, wo Dave Killer, unsere Hauptfigur, erklärt, was das mit dem Sex auf sich hat. Und dass es eigentlich wirklich nur darum geht, der Frau auf den Berg zu helfen.
Mhm.
Und dass du, wie du es sagst, der Diener dieser viel größeren Aufgabe bist. Er sagt auch, diese Aufgabe ist größer als du. Und er ist so unheimlich zärtlich da drin, wie er das seinem Freund Charlie erklärt, dass ich echt gedacht habe, so einen wie Dave Killer würde ich auch gerne kennen. Also auch damit er mir halbstündig den Anrufbeantworter vollquatscht und sich, keine Ahnung, als Helmut Kohl ausgibt, ich weiß es nicht, sowas. Also tolle Figur.
Ja, da war auch ein bisschen so ein Wunsch von mir, dass so einen hätte ich gerne in meiner Jugend gehabt, so einen sexuellen Mentor, der einem erklärt, worauf es ankommt, weil das muss man ja leider alles selber rausfinden.
Ja.
So sind Männer- und Jungsfreundschaften nämlich nicht, dass man sich in solchen Dingen gegenseitig berät. Jedenfalls habe ich das nicht erlebt.
Ach so. Okay, das entspringt nun ausgerechnet deiner Fantasie. Da bin ich jetzt aber vielleicht auch ein bisschen beruhigt, dass es so ist, weil sonst wäre ich zu neidisch gewesen auf diese Jugend, die du da hattest, mit all diesen fabelhaften, total nibelungentreuen, loyalen, liebevollen Freunden. Also ein bisschen was hast du dir auch ausgedacht.
Ja, das ist ja keine Autobiografie.
Mein Name ist Nicole Dube. Ich arbeite im Pflegedienst Löschmann und betreue als Altenpflegerin ambulant die Patienten. Erstmal habe ich mich beobachtet, dass durch den Stress, der zugenommen hat, für mich die Ruhe draußen wesentlich wichtiger ist und habe festgestellt, um gerade zu dieser Ruhe zu kommen, dass ich die Natur noch intensiver wahrnehme. Ich habe einige kleine Rituale entwickelt, insofern, dass ich zum Beispiel früher, als ich eigentlich müsste, zum Dienst fahre oder auch in der Mittagspause oder auch nach dem Dienst draußen die abgelegenen Orte suche, Feldwege, Wiesen und mir die Störche angucke, mir das Vogelgezwitscher anhöre und Fotos mache. Und diese Fotos oder kleinen Videos, die ich da mal drehe, die nehme ich einfach mit zu den Patienten. Die spiele ich den Patienten vor, um wenigstens zu versuchen, den Frühling und die Wärme und die Vielseitigkeit draußen in der Natur, die Geräusche in die Häuser zu bringen und den Bewohnern ein gewisses Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sie mal wieder lachen zu sehen oder sie an die Schönheiten, die draußen im Frühling gerade passieren, zu erinnern. Das halte ich für mich und ich denke auch für jeden zurzeit, der sehr an seine Grenzen geht, sehr, sehr wichtig.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Plus-1-Studio Klaus Schirmer. Wobei, wir wollen mal ganz genau sein, wir sitzen in zwei voneinander getrennten Studios und sehen uns durch eine große geputzte Scheibe. Hi Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, hallo Caro, hallo Sebastian.
Hallo Klaus.
Du hast uns eine von diesen längeren Geschichten mitgebracht, die wir jetzt gleich hören. Ich bin schon sehr gespannt, ich habe gehört, es geht um Musik. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, es geht um Musik, um klassische Musik. Da fällt mir ein, spielst du ein Instrument?
Ich? Nein.
Deine Kinder?
Nein.
Sebastian, du?
Mein Sohn spielt Klavier und ich bin auch Musiker. Also
toll, dann passt's. Wann hast du angefangen?
Das ist eine gute Frage. Musikalische Früherziehung tatsächlich so mit 5, mit Glockenspiel und Blockflöte, dann lange Zeit nichts und dann so ab 13 wieder am Computer, am Commodore 64 habe ich angefangen Musik zu machen und dann auch mit der Band.
Okay, dann bist du ja fast ein Experte heute. Wir hören jetzt einen ganz kleinen Musikausschnitt. Das ist Elena Kolesnitschenko, eine ganz, ganz junge Pianistin. Sie ist gerade mal 9 Jahre alt, die dieses Stück spielt. Und das heißt Fantaisie impromptu von Frédéric Chopin.
Ich glaube, das war für meine Eltern auch ein Märchen oder so. Ne? Die haben das nicht so realisiert, weil das war auf einmal da und das Kind ist plötzlich so begabt und es spielt Klavier und da verbirg sich sogar der Papst von ihm. Also das ist schon krass, ne?
Ja, schon krass. Wie gesagt, Elena, 9 Jahre alt und sie hat gerade mal 2 Jahre lang Klavierunterricht genossen und wurde dann auserkoren, der Weltöffentlichkeit ihr Können vorzuspielen und gleichzeitig die Überlegenheit des sowjetischen Erziehungssystems zu demonstrieren. Und ihr erster großer Auftritt, der war auch noch im Vatikan. In der Geschichte über Elena geht es darum, wie bei jemand ganz, ganz zufällig so ein sehr außergewöhnliches Talent entdeckt wurde und die dann sehr schnell zum Wunderkind erklärt wurde und dann später, nach dem Rausch der Anfangsjahre, erfahren muss, irgendwie damit klarzukommen. Für mich ist eigentlich das Besondere an der Geschichte nicht unbedingt diese außergewöhnliche Begabung, schon auch, ja klar, sondern wie Elena lernen muss, damit umzugehen. Du hast dieses Geschenk, aber andererseits auch vielleicht diese Last dieses sehr, sehr frühen Erfolgs in der Kindheit und wie man dann vielleicht als Erwachsener damit umgeht, ja, sich vielleicht davon befreit, ohne daran zugrunde zu gehen.
Wo fängt Elenas Geschichte an?
Also die Geschichte beginnt in Charkow, das ist eine 1,5 Millionen Stadt in der Ostukraine, damals noch Sowjetunion. Elena ist 7 Jahre alt, erste Klasse und mit ihrer Familie auf dem Sonntagsspaziergang. Dort treffen sie eine Arbeitskollegin, ihre Mutter, und die erzählt so nebenbei, dass sie ihre Tochter auf die städtische Musikschule schicken möchte. Und nächste Woche sei das Aufnahmegespräch und da werde die musikalische Begabung getestet. Und dann fragt sie noch, das wäre doch vielleicht auch was für ihre Tochter, für die Elena.
Und da sind wir dann zusammen dahin und bei den Mädchen hat sich herausgestellt, dass sie kein Gehör hat, gar nichts. Aber bei mir, ja, als mich diese Lehrerin gesehen hat und durchgecheckt hat mit dem Gehör, mit dem Rhythmus und alles, also sie hat regelrecht geschrien, sie muss in die Musikschule.
Und ihre Eltern, die haben erstmal wahnsinnig Angst bekommen. Also die nicht nur, weil die Lehrerin so außer sich war und sie so bedrängt hat, sondern weil sie überhaupt nichts von Musik verstehen. Von klassischer Musik schon mal gar nicht. Und die können sich gar nicht ausmalen, was eine Musikschule überhaupt ist und was für Folgen das für sie hätte. Sie sind beide Straßenbauingenieure vom Beruf, wohnen im Plattenbau am Rande der Stadt. Und wenn sie Musik hören, dann nur übers Küchenradio. Und würde Elena jetzt tatsächlich auf diese Musikschule gehen, das wäre eine komplette Umstellung. Sie müsste die Schule wechseln, jeden Morgen eine Stunde ans andere Ende der Stadt, spät Nachmittag wieder abholen. Also ein wahnsinniger Aufwand für jemanden, für Eltern, die nichts für Musik übrig haben. Aber die Musikschule lässt nicht locker. Die beknien die Eltern, sie rufen da an, sie überzeugen die und sie lassen sich überzeugen. Und dann kommt es zur Aufnahmeprüfung und was passiert? Elena besteht mit der höchsten Punktzahl. Ein Mädchen, das zuvor noch nie ein Instrument in der Hand hatte. Dann geht das Leben so weiter. Musikschule bedeutet für sie 7 Tage eine riesen Umstellung, auch am Wochenende Klavierunterricht. Und das ist so eine besondere Schule für hochbegabte Kinder im musischen Bereich.
Es hat so rasant angefangen und ja, alles so schnell gegangen und passiert und einfach wie eine Explosion. Also ich habe nach einem Jahr Klavierunterricht schon mit Orchester gespielt und richtige Soloabende, also Bach, Beethoven-Sonaten, Mozart-Sonaten, also das war schon riesig.
Also vor dem Hintergrund wundert es nicht, dass die Lehrerin da glaubt, ein wahnsinniges Ausnahmetalent entdeckt zu haben, ja ein Wunderkind. Und für die Lehrerin ist Elena auch jemand, dem man ganz, ganz selten begegnet. Also auch ein absoluter Glücksfall und eine Chance für sie, aus Elena einen Weltstar zu machen. Das eine ist natürlich die Begabung bei Elena. Andererseits, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, Disziplin, intensives Üben. Und das war bei ihr auch schon extrem. Also sie musste wirklich stundenlang üben mit extrem viel Drill und sehr fokussiert auf die instrumentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten an dem Instrument Klavier.
Meine Lehrerin hat mich sehr, sehr gefordert. Sie hat den Weg gewählt, mich so rasant schnell nach vorne zu bringen. Ich hatte jeden Tag Klavierunterricht, 7 Tage in der Woche, mindestens 5, 6 Stunden, manchmal auch bis zu 9 Stunden.
Wow. Hat ihr das denn irgendwie gefallen am Anfang? Fand ihr das super?
Ja, also heute sagt sie ja, weil du denkst natürlich als Außenstehender, die ist eine Marionette, die wird da gezwungen, wie ein Zirkuspferd hier durch die Manege zu reiten. Nee, gar nicht. Also ihr hat das Üben nicht viel ausgemacht, das Musizieren hat ihr Spaß gemacht und auch die Auftritte. Also der Aufstieg war ja auch rasant schnell nach einem Jahr mit Orchester. Und für die Eltern, das war, glaube ich, das erste Bild, wo sie es begriffen haben. Riesiges Orchester, irgendwo zwischendrin einem Riesenflügel, die kleine Elena. Mit ihren Füßen nicht mehr auf den Boden kommt. Klar haben sie die Schule runtergemacht. Und dann, nach 2 Jahren, das muss ich mal vorstellen, nach 2 Jahren wird sie dann ausgewählt aus allen klavierspielenden Kindern auf dieser Schule und aus der ganzen Sowjetunion vor dem Papst zu spielen. Und das sowjetische Staatsfernsehen, 5 Jahre früher kaum vorstellbar, überträgt es im Fernsehen, das Konzert aus dem Vatikan.
Ich habe meine Suppe gegessen, Fernseher geguckt und ich dachte, das ist schon vielversprechend. Aber das passt irgendwie nicht zusammen. Einerseits, du siehst ein Kind, diese kindische Natürlichkeit. Und trotzdem, als sie spielte, das war wahnsinnig reif, als ob man erwachsenen Menschen mit viel Erfahrung gehört hätte. Das war sehr beeindruckend.
Der junge Mann war Andrei Ovschinnikov, Bratschestudent, damals 19 Jahre alt, an der Musikschule am Moskauer Konservatorium. Und er sieht zufällig die Aufzeichnung, ganz zufällig beim Abendessen. Er wird später noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich habe die Filmaufnahmen auch gesehen von damals. Ich glaube, wenn man die einmal gesehen hat, das prägt sich ein. Das ist ein kleines Kind, im Hintergrund die Kardinäle, die Kurie aus der ganzen Welt, 3, 5 Meter daneben der Papst. Und wie ihre kleinzierlichen Finger da übers Klavier jagen, also sehr beeindruckend. Und Fantasie impromptu ist auch, das habe ich mir sagen lassen, ein technisch extrem schwieriges, hochanspruchsvolles Stück. Und für jemand mit 9 Jahren ist das schon extrem ungewöhnlich, dieses Level. Als sie zu Ende spielt, steht der Papst auf, geht, er ist ja schon älter, geht langsam auf Elena zu und küsst ihr auf die Stirn.
Meine Güte.
Also es war schon sehr andächtig. Die Bilder, könnt ihr euch vorstellen, gehen um die Welt. Und was das bedeutet, merkt die kleine Elena am nächsten Tag. Da schaut sie sich mit ihren Eltern Rom an. Es ist ihre erste Reise ins westliche Ausland.
Ich wusste nicht mal, wer Papst ist. Also erst später, erst danach habe ich dann erfahren und verstanden, wer er war. Und wir waren so, ja, zum Teil erschrocken, als wir am nächsten Tag nach dem Konzert in Rom, da waren die Leute auf der Straße, die auf einmal vor uns gekniet haben und unsere Hände geküsst haben, weil wir vom Papst gesegnet wurden und die wollten uns ein bisschen anfassen. Ja, das war für sie wie ein Segen und ja, das war krass. Ich dachte, was wollen die von uns? Aber dann hat man uns ja erklärt, dass es dann ja so ist.
Das arme Kind.
Das würde ich jetzt mal so nicht sagen. Ich warte noch ein bisschen, was der Klaus weiter erzählt, bis ich mich festlege, ob das ein armes Kind ist.
Also jetzt ist sie zuerst mal mit ihren 9 Jahren der Star in den Straßen Roms und danach natürlich auch, weil sie übertragen wurde, in ihrer Heimatstadt Charkow. Sie wird sofort erkannt und die politische Dimension, da haben wir nur kurz drüber geredet, die wird dann auch klar, wenn man bedenkt, dass sie im gleichen Jahr auch noch bei der UNO in New York gespielt hat. Vor den ganzen Diplomaten. Ja, das zum Thema Wunderkind und Vermarktung ganz früh, wenn es politische Dimensionen nimmt. In der Schule in Charkow ändert sich das natürlich auch ganz schnell. Sie taucht nur noch 1, 2 Mal auf. Sonst heißt es für sie üben und reisen. Europaweit, weltweit zu Festivals und Tourneen. Sie ist bei den Salzburger Festspielen. Sie ist in Frankreich, in der Schweiz. Und die Lehrerin wird mehr und mehr zur Managerin und organisiert die ganzen Auftritte.
Und da ist sie wie alt? Immer noch 9 Jahre alt?
Genau, 9, 10, genau.
Und hat sie dir gesagt, wie es ihr dann danach ging? Also Hat sie das alles ganz gut verkraftet, den Trubel, oder wurde ihr das irgendwann zu viel?
Genau, das wurde ihr irgendwann zu viel und wie ihr euch denken könnt, der Ehrgeiz bei der Lehrerin war unvergleichlich höher, als ein 10-jähriges Kind sowas entwickeln kann. Sie ist ja nur noch unterwegs.
Es waren zum Teil sehr kraftraubende Reisen, zum Beispiel einmal eine Reise nach Madrid. Da habe ich jeden Abend 10 Tage lang ein Nocturne gegeben. Das ist ein Abendkonzert, so um 11 Uhr abends. Also es ging schon nicht um die Karriere, um besser zu werden, sondern irgendwie ums Geld verdienen.
Und hier ist der Punkt, wo auch dann die Eltern einschreiten und merken, dass es eigentlich am Sinn vorbeigeht, dass nur noch der augenblickliche Erfolg zählt und der vermarktet wird und die langfristige Entwicklung ihrer Tochter eigentlich scheinbar keine Rolle mehr spielt. Und dann beenden sie die Zusammenarbeit mit der ersten Lehrerin. Jetzt könnte man meinen, jetzt gibt es einen Bruch, aber gar nicht. Bei einem internationalen Festival in Frankreich wird ein Konzertagent auf Elena aufmerksam und nimmt sie unter Vertrag. Und der versucht, die Eltern zu überzeugen, ihre Tochter jetzt nach Moskau zu schicken, an die zentrale Musikschule am Moskauer Konservatorium. Das sei der nächste notwendige Karriereschritt. Und das ist die Schule in Russland, die die besten Musiker seit 100 Jahren hervorbringt. Da ist Elena 10 und die zieht dann für die nächsten 10 Jahre von Kharkov mit ihrer Mutter, das ist die einzige, die mitgeht, Bruder und Vater bleiben zurück, sind die nach Moskau.
Sind die denn dann inzwischen reich oder wohlhabend oder was ist da so an Geld geflossen?
Nee, da wurde vieles abgeschröpft. So viel haben die nicht. Die Mutter muss auch gucken, dass sie die Zimmermiete immer wieder zusammenbekommt. Die muss neben, also, soweit ich das noch weiß, musste sie auch arbeiten gehen, um die Zimmermiete in Moskau zu zahlen. Also das war nicht so einfach. In Moskau, das ist ja so, in der zentralen Musikschule, da kommen sie aus den ganzen Republiken, aus Kasachstan, Weißrussland und so weiter. Da muss sie sich beweisen, setzt sich aber wiederum durch und wird die Beste ihres Jahrgangs. Und wenn dann Konzertreisen mit Orchestern anstehen, ist Elena die Erste, die ausgewählt wird. Und bei einer so einer Konzertreise wird auch der Musikprofessor Wladimir Greinev auf sie aufmerksam und fördert sie von nun an. Und als sie 17 ist, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, da steht sie vor einer sehr wichtigen Entscheidung. Das ist so der Übergang vom Ausnahmetalent in die Welt der Erwachsenen. Und ihr Förderer Greinev, der inzwischen in Hannover ist, lädt sie an die Musikhochschule dort ein. Sie soll bitte dorthin kommen, da kann er sie weiter betreuen. Aber ihr Agent will, dass sie nach Philadelphia geht, in die USA. Weil sein Interesse ist, sie müsse sich weiterentwickeln, sagt er, vor allem weg vom Einfluss der russischen Schule. Sie braucht mal neue Impulse. Und Philadelphia ist ja für Elena kaum vorstellbar, extrem weit weg, neue Lehrer, eine ganz andere Musiktradition, die sie gar nicht kennt. Also klassische Musik und USA, das kann sie gar nicht verbinden. Und der Punkt, dass sie jetzt mit 17, 18 das erste Mal selber entscheiden muss, vorher war es die Lehrerin, der Manager, das macht ihr schon sehr zu schaffen.
Ich hatte sehr, sehr große Bedenken und mir ging so schlecht. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Vor allem wieder mit meinen Eltern. Sie konnten mir ja nicht helfen. Sie konnten mir nicht sagen, ob das besser für meine Karriere jetzt ist. Ja, vielleicht musste man den Mann einfach vertrauen, blind vertrauen und sehen, was käme. Aber mein Manager hatte diese Muss, sage ich mal. Es war schon fast wie ein Befehl oder Ultimatum, ja. Wenn du zum Greinev gehst, dann ist aus zwischen uns. So ist es auch passiert. Also ich habe mich für Greinev entschieden und da hat er sofort unseren Vertrag und Kontakt abgebrochen. Also das war dann Schluss.
Also Elena entscheidet sich für die Musikhochschule in Hannover. Sie ist jetzt 18 und an der Musikhochschule Hannover, sie kommt alleine. Eltern und Bruder bleiben in der Ukraine zurück. Und die ersten Monate wohnt sie bei ihrem Förderer und Professor Greinev. Wieder mal eine neue Umgebung für sie. Sie muss sich mal wieder neu beweisen. Nur mit dem Unterschied diesmal, sie hat keinen Konzertagenten, wie wir gehört haben, und deshalb auch keine Auftritte. Und das ist am Anfang schon sehr schwer für sie.
Ich war nicht mehr mit diesem Wunderkind assoziierbar. Ja? Ich war einfach irgendeine ukrainische Pianistin, die man nicht kennt. Und es hat mich schon sehr, sehr verletzt. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll, vor allem noch alleine. Ja? Und dann noch keine Konzerte, keine Engagements. Deprimierend, es war furchtbar.
Und diesmal ist noch etwas anderes passiert in dieser schwierigen Zeit, wo sie eigentlich gucken muss, wie sie zurechtkommt und sich orientieren muss, das vielleicht in der gegenwärtigen Situation für sie förderlich ist, aber in der Konsequenz für die Karriere vielleicht hinderlich. Elena verliebt sich. Und der russische Bratschist Andrei, den wir ganz am Anfang mal gehört haben, der seine Suppe gegessen hat da beim Konzert,
ja,
bei der Übertragung, der ist jetzt 29, also auch 10 Jahre später, und seit einigen Jahren bereits in Hannover. Und er sucht eine Pianistin für ein Stück, das er einstudieren muss. Man empfiehlt ihm Elena Kolesnitschenko. Er kann sich sofort an den Namen erinnern und an die Bilder 10 Jahre früher. Und die beiden lernen sich kennen, verlieben sich beim ersten Treffen, werden ein Paar, und einige Monate später ist Elena schwanger.
Nein! Mein erster Gedanke war nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern, juppie, also ich war erst wirklich froh. Ich wollte das. Ich glaube, ich habe das auch irgendwie so in die Wege geleitet. Dann mit der Zeit, ja, wie sage ich es jetzt meine Mama und meinem Professor und allen, also dann war es mir schon nicht mehr so lustig, ja. Aber am Anfang war Freude da und von André auch. Also wir waren wahrscheinlich die Einzigen, die sich darauf gefreut haben. Und wir waren so zweisam in unserer Welt. Alle anderen waren skeptisch, sehr skeptisch.
Ach, das ist, ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so intensiv reagiert habe. Ich nahm an, das ist nun wirklich das Letzte, das Allerletzte, was Elena gebrauchen kann, ist jetzt eine Schwangerschaft, wo sie doch so ein hoffnungsvolles Talent ist.
Ja, aber sie hat sich vorher schon für Hannover entschieden. Also ich glaube, das war schon die erste Sache, wo es in die falsche Richtung genommen hat.
Da hast du womöglich recht. Ja, hören wir mal bei Klaus, wie es weitergeht.
Das heißt, ihr seid ebenso skeptisch wie das ganze Umfeld, obwohl Musikhochschule Hannover hat einen sehr, sehr guten Ruf. Was das für die Karriere bedeutet, ihr deutet es an, gerade angekommen, muss sich orientieren, muss Kontakte knüpfen, alles aufbauen neu, Anfang ist eh schwer. Und dann in der Branche der klassischen Musik, ganz oben, wenn du Kind und Konzertpianistin, das geht eigentlich nicht, das sagen viele oder fast alle. Und das wäre jetzt das Ende ihrer Karriere.
Es gab Menschen, die Lena abgeschrieben als Pianistin haben, die haben die Seite sozusagen gewechselt. Ich glaube, wenn dein Schützling dir so eine Nachricht überbringt, hallo, ich bin schwanger, dann musst du ihn auch unterstützen, weiterhin unterstützen oder sogar noch mehr.
Als ich gekommen bin, hatte ich ja noch einen Förderkreis, also einen Kreis aus reichen Leuten, die es ein bisschen gespendet haben für mich, dass ich dann hier studieren kann. Und die haben davon natürlich erfahren und haben mich auch hängen lassen, weil ja, was sollen wir mit der Schwangeren, ja, die hat jetzt eh nichts mehr mit Musik und so. Und es war alles schon ein bisschen, ja, krass.
Ja, aber Elena und André lassen sich nicht unterkriegen. Sie sind glücklich zusammen und freuen sich auf ihr Kind. Und ihre Mutter kommt sogar aus der Ukraine zur Unterstützung an. Für Elena, die lässt sich da nicht unterkriegen. Die sitzt schon sehr, sehr schnell wieder am Klavier. Und wenn man aus heutiger Perspektive, oder das hat sie mir so auch erklärt, künstlerisch war das eine ganz, ganz wichtige Zeit für sie. Sie konzentriert sich voll auf sich, entwickelt sich weiter und bekommt auch so ein völlig anderes Bewusstsein für die Musiksprache, für ihre ganz eigene Musiksprache, so hat sie das gesagt. Also nicht das Technische, da ist sie ja eh top, sondern es geht um ihren ganz eigenen Ausdruck. Und sie hat große Lust, wieder zu spielen, aufzutreten, und das macht sie auch mit Orchester. Aber ohne eigenen Agent sind die Auftritte nur sporadisch. Sie wird ab und zu gebucht für Tourneen mit osteuropäischen Orchestern. Sie spielt unter anderem in der Philharmonie Köln, meistens aber in Konzertsälen, Iserlohn, Rüsselsheim, Bietigheim-Bissingen, also eher so kleinere Häuser.
Bietigheim-Bissingen ist heutzutage wirklich eine Hochburg, ne? Die, also drei von...
Das war
von,
aber pur, kommt daher, ne?
Ja, da kommt vor allem der Rapper Rin und noch ein weiterer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Also Bietigheim-Bissingen ist wirklich in diesen Tagen keine Kausalexkursion, eine Hochburg für populäre Musik.
Dieser Brille- und Schirmützen-Typ her?
Shindy kommt aus Bietigheim-Bissingen.
Ja. Ja, das heißt, ihr liefert hier ein absolutes Upgrade für Bietigheim-Bissingen.
Ja, das stimmt.
Ich will der Stadt auch nicht Unrecht tun, keinesfalls, aber im Kreis der klassischen Musik, es ist eher ein kleines Haus. Also vergleichbar, wenn man es vergleicht mit der Philharmonie Köln oder Berlin oder München, ist es eher ein kleines Haus. Sie wird auch gefeiert und bekommt gute Kritiken. Aber wenn man an Elena denkt und ihre Vergangenheit, das kann auf Dauer nicht befriedigend sein für sie.
Also wenn diese Wunderkind-Geschichte mit dem Anfang nicht gewesen wäre, vielleicht wäre es für mich schon leichter, weil wenn du so einen rasanten Start hast und das wird dein ganzes Leben damit verglichen und die ganze Zeit nur, ach, das ist dieses Mädchen, die beim Papst war und was ist aus ihr geworden, und man erwartet, dass es immer mehr wird, immer besser. Und dadurch, dass es so riesig am Anfang war, ist dann jeder anderer Erfolg sieht dann im Vergleich kleiner aus. Und dann wird jeder sagen, ja, sie hat versagt, ne?
Das ist so traurig.
Das ist mein Reden. Warum schickt man das Kind auch zum Papst?
Ja, das hatte ich mir vorhin nicht so überlegt. Also ich dachte, das sei ein großer Moment. Aber natürlich, wenn du beim Papst warst, was kann da noch kommen? Na, ist ja so, oder?
Ja, ich überhaupt dieses Kinderstar-Ding, ich meine, die sind doch alle irgendwie gescheitert dann. Es gibt ganz wenige, die es dann noch schaffen als Erwachsene wieder. Aber die meisten sind irgendwie kaputt. Oder hier Kevin allein zu Hause und oder auch die One-Hit-Wonders oder Heinche, der immer noch Mama singen muss in irgendwelchen Schlagersendungen. Das ist doch fürchterlich.
Ja, wir kennen, ich habe auch vor allem manchmal das Gefühl, diese Leute bleiben von ihrer Entwicklung her da stehen, wo sie sind, wenn sie den großen Erfolg haben. Also wenn du so mit 17 ja irgendwie ein Weltstar wirst, dann bleibt irgendwas an dir, bleibt 17 Jahre alt. Also besonders, wenn dir alles abgenommen wird und wenn du für alles x Assistenten hast, dann hört irgendwas auf, sich weiterzuentwickeln. Und so gesehen ist es natürlich, besonders für so ein junges Kind von 9 Jahren, mit Sicherheit nicht besonders gesund, derart einen furiosen Start hinzulegen. Das glaube ich schon auch.
Aber es war ja nicht nur dieser eine Auftritt. Klar, das Bild steht, das Bild bleibt. Aber auch sie hat ja den Erfolg auch bestätigt die kommenden Jahre. Also bis zu dem Wechsel nach Hannover, es ging ja permanent aufwärts. Und ich denke mir manchmal auch, sie hat ja schon viel Erfolg gehabt. Also es gibt viele, die mit ihr in der Klasse waren, die lang nicht so weit gekommen sind. Also die dann sagen auch, ich hätte gerne auch ein bisschen von diesem Erfolg, was Elena gehabt hat. Und die sind total verschwunden. Mhm. Also das muss man vielleicht auch mal sehen. Und der andere Punkt ist, was halt, weil wir ja sagen, der Fluch des frühen Erfolgs, diese hohe Hürden für Solopianisten, muss ich auch vielleicht kurz was dazu sagen. Inzwischen gibt es ja extrem viele gute Pianistinnen und Pianisten und der Markt, das ist das Entscheidende, ist überschaubar. Also es gibt viel mehr gute Pianisten als überhaupt Möglichkeiten, als Solist oder mit einem Orchester aufzutreten. Und dazu kommt noch, seit 2-3 Jahrzehnten, das habe ich mir von einem Konzertmanager sagen lassen, gehen die Auftrittsmöglichkeiten permanent zurück. Das Interesse an klassischer Musik nimmt ab, die Konzertreihen werden weniger, die Zuschauerzahlen gehen zurück, die Zahl der Abonnenten gehen zurück und das Interesse und die Gelder, die konzentrieren sich auf die ganz, ganz großen Namen im Geschäft. Und es sind wenige. Die kennt jeder, die sind überall in der Stadt plakatiert. Mhm. Die haben ihre wahnsinnigen Auftritte, ihre hohen Gagen. Und wenn man dann noch bedenkt, diese Vielzahl von Musikhochschulen, exzellenten Musikhochschulen, die es in Deutschland gibt, die jedes Jahr, jeden
Spucken
Jahrgang...
Spucken trotzdem nach wie vor Talente aus.
Super Spieler, Hunderte. Mhm. Und dann kommen sie aus anderen Ländern, aus Osteuropa, aus Asien, wahnsinnig tolle Pianisten. Und der Markt kann die nie und nimmer aufnehmen. Und noch ein letzter Aspekt, also diese Anforderung, wenn man diese bekannten Virtuosen heute sieht, diese Stahlkraft, die Musiker haben müssen, dieses Charisma, diese Vermarktung, also ganz unabhängig von den musikalischen Fähigkeiten, das ist schon Wahnsinn. Ich habe bei dieser Geschichte auch eine Filmemacherin kennengelernt, die Irene Langemann, und die hat 15 Jahre lang diese russischen Wunderkinder in Russland schon begleitet, beobachtet und da 2 Dokumentarfilme drüber gedreht. Und die hat mir Folgendes gesagt.
So einem Wunderkind verzeiht man ja auch technische Unsauberkeiten. Es kommt sehr viel darauf an, auf die Ausstrahlung natürlich. Bei einem erwachsenen Interpreten muss das Spiel perfekt sein auf der technischen Ebene und es muss eine tiefe Ausdruckskraft haben. Und diesen Ausdruck zu finden, seinen eigenen Ton zu finden in der Musik, das ist natürlich etwas sehr Schwieriges, denn es ist klassische Musik, die seit Jahrhunderten von Millionen von Menschen gespielt wird und etwas Neues in dieser sehr bekannten klassischen Musik zu finden und das dann auch so überzeugt zu machen, dass das Publikum mitkommt, dass die Kritiker das loben, dass die Konzertagenten ganz scharf auf dich sind. Das ist das große Meisterstück und die Interpreten müssen ja auch wie Popstars agieren, die müssen ja auch aussehen wie Hollywoodstars und das alles unter einen Hut zu bringen, wenn man auf der Bühne steht, das ist ein unglaubliches Können.
Ja, ich glaube, das ist schon das, was ich ganz am Anfang meinte. Also das Wunder verblasst nicht, die Kindheit aber schon. Und was dann bleibt, ist ein sehr, sehr guter Pianist.
Und ein Konzertmanager, der die ganz Großen vermarktet, also bei sich unter Vertrag hat, der hat mal über Elena gesagt, ich zitiere ihn mal so, das Tolle an ihr sei, dass sie nicht inszeniert, also nicht auf Effekte aus ist, nicht mit dem großen Gestus spielt, sondern so nah dran ist an sich, an der Musik, am Eigentlichen. Aber das sei wohl eher nicht gefragt auf dem Markt. Das hat er so nicht gesagt, aber das stand dann zwischen den Zeilen, dann war das zu Ende der Gedanke. Aber bei Elena, wir sind ja jetzt schon so Mitte 20 bei ihr, da gab es immer dann so interessante Momente, wo man denkt als Außenstehender oder sie wahrscheinlich noch mehr, jetzt ist der große Durchbruch zum Greifen nahe. Da erkrankt bei einem Orchester zum Beispiel der Pianist und Elena wird angefragt, springt ganz kurzfristig ein, weil sie auch ein riesen Repertoire hat, das sie sofort an den Flügel bringt und begeistert Dirigent, Veranstalter und Publikum. Und sowas kann tatsächlich ein Karrieresprung sein. Das gibt's. Solche Geschichten gibt's. Aber der Durchbruch, der entscheidende, wird es dann leider doch nicht. Und Elena wird es dann so, dass es immer mehr ihr die Zeit davon läuft. Je älter sie wird, sinkt die Chance, dass sie als junges Talent noch den Durchbruch schafft und damit aufmerksam macht auf sich bei Konzertagenten und so weiter. Und da gibt es eigentlich dann nur noch eine Möglichkeit: Wettbewerbe. Es gibt wahnsinnig viele Wettbewerbe, wo dann junge Talente, Pianistinnen und Pianisten auftreten, ihr Können zeigen, versuchen große Preise zu gewinnen. Und dort sind dann die ganzen Konzertagenten. Das ist wie so eine Riesentalentshow. Und die wollen sich die möglichen Stars von morgen angucken. Bei Elena ist das Riesenproblem, sie ist überhaupt nicht der Typ für Wettbewerbe. Sie hasst Wettbewerbe regelrecht.
Meine Psyche ist zu sensibel für dieses harte, unfaire Kampf, weil Musik kann man einfach nicht messen, ja? Das ist so subjektive Kunst. Es ist ja kein Sport, wer schneller oder höher oder weiter, ja, gesprungen ist. Und wenn du für die Juroren spielst, dann musst du besser sein als der andere. Und jegliche Art von Kunst, vom Musizieren ist eigentlich nicht da, weil man will einfach nur schneller und sauberer spielen, damit man weniger Fehler macht als der andere. Das ist unglaublicher Druck.
Ja, auch irgendwie traurig, wenn Musik so einen sportlichen Aspekt bekommt.
Absolut. Und wie ihr euch denken könnt, natürlich bei so Wettbewerben, wo es um subjektive Eindrücke geht und so weiter, da spielen Kontakte, Seilschaften eine Rolle. Da geht es um gegenseitige Gefälligkeiten unter Juroren, vielleicht auch Absprachen, persönliche Vorlieben und so weiter. Aber diese Wettbewerbe sind eine der wenigen Chancen, um überhaupt auf diesem Riesenmarkt wahrgenommen zu werden. Elena macht nicht viele, wie gesagt. Sie ist nicht der Typ dafür. Aber einmal will sie es noch versuchen. Und das ist bei einem Wettbewerb mit einem hohen internationalen Stellenwert. Und der Beethoven-Wettbewerb in Wien ist so einer. Und Beethoven ist, seitdem sie in Deutschland, in Hannover ist, ihr absoluter Lieblingskomponist geworden.
Ich würde sterben, wenn ich nur noch unterrichten müsste oder nur noch irgendwas anderes machen. Wenn ich so länger nicht auf der Bühne bin, ich werde richtig depressiv und ich sehne mich danach und ich kann ohne das nicht leben. Das ist mein Leben und ich nehme alles in Kauf, alle Schwierigkeiten, um für diesen einzigen Moment dann auf der Bühne zu stehen und wenn man Applaus bekommt.
2 Jahre bereitet sich Elena auf den Beethoven-Wettbewerb vor und dann ist der Moment gekommen. Sie fühlt sich selbst in absoluter Hochform und sie spielt in der ersten Runde die Klaviersonate Nummer 17, der Sturm, und davon der 3. Satz. Ich war damals nicht dabei als Zeuge, als sie vorgespielt hat, da hatte ich sie noch gar nicht gekannt. Aber diese Filmemacherin Irene Langemann, die wir vorhin einmal gehört haben, die durfte mit dabei sein und hat ihr Vorspielen in der ersten Runde beim Beethoven-Wettbewerb gehört.
Ich habe das Spiel gehört. Ich kann nur sagen, das war das beste Spiel, was ich von ihr jemals gehört habe. Das war so ergreifend. Es waren Zuschauer, die dann rauskamen mit Tränen in den Augen und ihr gesagt haben, wie berührend sie gespielt hat.
Ich habe mein ganzes Herzblut, alles da reingesteckt. Und ich war so glücklich danach. Und dann erfahre ich, dass ich nicht weiter bin, also dass ich erste Runde schon raus bin. Also das war so ein Schlag ins Gesicht. Diese Enttäuschung, diese unendliche Enttäuschung. Ich habe mich so gut vorbereitet. Aber das war sowas von perfekt, auch für mich. Das war zum ersten Mal, dass ich 100% gegeben habe, technisch wie musikalisch. Also ich habe Jahre auch meines Lebens daran gesteckt, mich vorbereitet, geübt und dann wird man sofort weggeworfen wie ein Stück Dreck.
Meine Güte. Das arme Kind.
Na, jetzt ist sie ja mittlerweile eine junge Frau.
Wie alt ist sie denn jetzt?
28.
Ja. Naja, trotzdem irgendwie das arme Kind. Wie ging es denn dann weiter für sie? Hat sie alles hingeworfen?
Also sie hat mir dann erzählt, also könnt ihr euch vorstellen, weiß nicht, Bundesjugendspieler bei euch, was ihr so gemacht habt bei Wettkämpfen. Sie geht dann nach der ersten Runde in der Wettbewerbspause, geht sie dann hin und fragt nach dem Ergebnis. Und dann sagt man ihr kurz und bündig, nein, Frau Kolesnitschenko, Sie sind nicht weiter. Und sie ist so perplex, so überrascht, dass sie denkt, nee, das ist ein Scherz. Also die nimmt mich gerade auf den Arm, die Frau, die mir das sagt, und erwartet eigentlich, nee, Quatsch, klar, bist du weiter. Zweite Runde, das war das beste Vorspiel ever. Nee, kein Lachen, nichts. Also für sie bricht in dem Moment wirklich die Welt zusammen. Dieser Kontrast zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also sie hat keine Fehler gemacht in dem Stück. Sie hat noch nie so gut gespielt, so hat sie sich wahrgenommen. Und wir haben auch die Irin Langemann gehört, die hat es auch so wahrgenommen. Und die extrem lange Vorbereitung, sie fühlt sich in der Form ihres Lebens, Beethoven, ihr absoluter Lieblingskomponist. Und dann, sie hatte die besten Stücke, ihre Juwelen, noch für die zweite Runde und fürs mögliche Finale aufbewahrt und die konnte sie nicht mal präsentieren. Elena reist sofort ab, sie braucht Abstand, will einen Kurzurlaub machen mit Mann und Tochter. Und kurz vorm Einchecken in den Urlaubsflieger im Terminal checkt sie noch schnell ihre E-Mails und findet eine E-Mail von einem Klavierprofessor, einem Mitglied der Jury beim Beethoven-Wettbewerb in Wien. Und ich habe die Mail hier vorliegen. Ich kann mal kurz ein paar Sätze davon zitieren. Und er schreibt, liebe Frau Kolesnitschenko, Ihr Spiel hat mich enorm beeindruckt. Bezaubernd. Toll. Faszinierend. Ich gab Ihnen die höchste Punktzahl des gesamten ersten Durchganges. Was da passiert ist, weiß ich leider nicht. Mein Rat, lassen Sie sich auf keinen Fall verwirren und entmutigen. Und dann schließt er mit dem Satz, glauben Sie an die Kraft Ihres Talentes und an die Kraft der Musik.
Ich war so glücklich, also in dem Moment, das war für mich wie ein erster Preis, wie ein Rap-Gewinn, weil ich hatte dann doch die Bestätigung, dass mich mein Gefühl nicht getäuscht hat, wie ich gespielt habe.
Also der Urlaub war gerettet, sie kommt aus dem Urlaub zurück und da liegt noch ein Kuvert in ihrem Briefkasten in Hannover von einem weiteren Jurymitglied. Und der schreibt, dass er es zutiefst bedauert, dass ihr, Zitat, zauberhaftes Klavierspiel beim Beethoven-Wettbewerb nicht anerkannt wurde. Und die Entscheidung der Jury sei eine Blamage für die Musikstadt Wien.
Aber wie kann das denn sein? Also wer hat denn da geschlampt?
Die Seilschaften, ne? Irgendwer wollte nicht und so weiter, dass dessen Schützling und so. Aha. Ist ja immer so. Also Juryentscheidungen sind ja nie wirklich objektiv. Ne?
Jetzt komme ich mir sehr naiv vor, dass ich diese Frage gestellt habe, zumal der Klaus ja vorher erklärt hat, dass es da auch häufig um Seilschaften geht.
Ja, aber es ist ein spannender Punkt. Sie waren nämlich, ich glaube, wäre sie aus heutiger Sicht mit dem Wissen, das wir jetzt haben, wäre sie ein bisschen schlechter gewesen in der ersten Runde, hätte sie es wahrscheinlich geschafft. Aber sie war so dermaßen gut, dass sie die anderen Juroren so dermaßen eingeschüchtert hat, die dann ihre Schützlinge nicht mehr chancenreich gegen sie gesehen hätten in der zweiten Runde oder im möglichen Finale. Und dann muss man sie wegkehren. Sie war zu gut.
Sie wusste zu viel über das Klavierspielen.
Ja, aber die Erfahrung ist ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Es ist das letzte Mal, dass sie an einem Wettbewerb teilnimmt.
Man sagt, die 30 ist so eine Grenze und kannst dann nicht mehr viel machen. Und dieser Zeitdruck hat mich echt so fertig gemacht. Ja, ich muss bis 30 irgendwas schaffen. Das ist so ein großer Durchbruch, endlich mal irgendwas Großes. Und da war es auch der Grund, dass ich zu diesem Beethoven-Wettbewerb gefahren bin. Im Nachhinein kann ich wirklich sagen, dass das mich viel stärker gemacht hat. Und jetzt wirklich, ich bin sehr viel ruhiger geworden und mir kann jetzt nichts mehr anhaben, glaube ich.
Wie geht es denn der Elena heute?
Also sie scheinen da wirklich dran gereift zu sein und einen persönlichen Gewinn aus der vermeintlichen Niederlage gezogen haben. Sie ist viel gelassener geworden und ich habe es letzte Woche nochmal mit ihr gesprochen und sie hat dann schon gesagt, als ich sie auf das Wunderkind anspreche, ja, das Etikett hat ihr Leben schon verkorkst. Da redet sie gar nicht drum rum.
Ja.
Der Anfang, klar, super Erfolg und so, aber die Messlatte war dann so hoch, dass man denkt, es geht immer weiter und es ist einfach nicht zu erfüllen, weil man immer wieder mit diesem Anfang verglichen wird und da konnte sie nur abfallen. Und der andere Punkt ist, dass an ihr schon viele verdient hätten, an ihr und ihrem Status als Wunderkind. Und vor Jahren hat sie sich auch noch wahnsinnig darüber geärgert, wenn man sie angesprochen hat, ach, du bist ja die vom Papst und so weiter. Und dann sagt sie immer, ja, hallo? War das nur dieser eine singuläre Auftritt? Ich habe doch noch was ganz anderes gemacht und geleistet. Ja. Aber da kann sie heute auch drüber lachen und sie sieht es entspannter als ein Teil ihres Lebens. Und ja, sie wirkt sehr zufrieden gerade. Sie freut sich natürlich, wenn es mehr Engagements gibt. Sie hat Auftritte im Bereich Kammermusik, ab und zu Orchester, dann wieder Solo-Auftritte und unterrichtet ein bisschen mehr heute als früher. Und demnächst das nächste Projekt, wenn hier die ruhigeren Zeiten wieder, die normalen Zeiten anbrechen, nimmt sie eine CD mit Stücken von Bach und Schumann hier in Berlin auf. Und die Zeit auf der Bühne, sie genießt jede Minute, hat sie mir gesagt, und jedes Konzert ist für sie eigentlich ein Geschenk, und sie muss nicht mehr diese größten Konzertsäle der Welt füllen.
Nun werde ich nicht wie Lang oder Winnie Trepko, ne? Scheiß drauf, aber ich freue mich wirklich darüber, dass ich trotzdem meinen Lieblingsberuf machen darf und die Leute immer noch, trotzdem, dass ich keine Konzerte in Carnegie Hall spiele, zu meinen Konzerten kommen, und selbst wenn da zwei Personen im Saal sind, die wirklich ins Herz getroffen sind, dann hat es sich gelohnt. Und das ist für mich das Wichtigste. Und danach fühle ich mich so viel reicher und glücklicher, dass mir kein Konzert in einem scheiß Carnegie Hall bringen kann. Also, solange die Leute nach meinem Konzert kommen und weinen und sagen einfach nur Danke.
Ich will doch nur, dass sie weinen. Mehr will ich doch nicht.
Ich bin ganz beeindruckt, sie hat das Fluchen gelernt. Das macht sie wirklich. Das kann sie gut. Und ich finde auch, dass sie wahnsinnig reif geworden ist. Ich denke, dass sie sehr viel über sich selber nachgedacht hat und dass sie da zu ein paar klugen Gedanken gekommen ist. Und glaube ihr auch, dass sie es heute schafft, glücklich zu sein, auch wenn es nicht scheiß Garnigal ist. Finde ich wirklich gut.
Scheiß Garnigal.
Ja, finde ich tatsächlich gut. Da bleibt mir noch zu sagen, ganz lieben Dank an dich, Klaus, dass du diese schöne Geschichte mit uns geteilt hast. Wenn Sie aber selber mal eine Geschichte haben, eine erlebt haben, vielleicht die Sie uns erzählen wollen, dann eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Ich bin Caro Corneli, das ist +1. Und mein Lieblingsgast ist immer noch Sebastian Stürz. Hi. Schön, dass du immer noch da bist.
Dass ich in meiner Lieblingssendung endlich sein darf, freut mich total.
Du hast dich für die Recherche deines Buches, Das eiserne Herz des Charlie Berg, auch tief in die Welt der Gerüche eingearbeitet. Du hast dich viel mit der Nase beschäftigt, denn deine Hauptfigur hat eine ziemliche Supernase. Riechen ist laut deiner Aussage der heftigste Sinn, von dem man nichts weiß. Wie meinst du das?
Ja, im Alltag der Zivilisation spielt er scheinbar kaum eine Rolle mehr. Nicht so wie für Tiere. Tiere, die nicht riechen können, sind ja aufgeschmissen, weil viel über Warnung des Feindes läuft über den Geruchssinn ab. Und dadurch hat sich der Geruchssinn beim Menschen zurückentwickelt. Jedenfalls auf dem bewussten Level. Unterschwellig passiert da noch ganz viel.
Ja, weißt du was darüber, was da unterschwellig passiert? Oder hast du vielleicht sogar einen besseren Kontakt zu deinem Geruchsunterbewusstsein, weil du dich so viel damit beschäftigt hast?
Nein, ich hab mir da natürlich relativ viel durchgelesen, um da glaubhaft drüber schreiben zu können. Ich bin jetzt aber nicht so der Typ für einen Stegreif-Vortrag, was das olfaktorische System anbetrifft. Also da würde ich mich jetzt gar nicht so unbedingt aus dem Fenster lehnen. Aber ist natürlich klar, bei der Partnersuche ist es nach wie vor ein wichtiger Aspekt, ob man den Partner überhaupt riechen kann.
Also genau, glaubst du denn, dass man jemanden lieben kann, den man nicht so richtig als gut riechend empfindet?
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein?
Das kommt gar nicht zustande.
Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel sich zwei übers Internet unsterblich verliebt haben, haben sich monatelang geschrieben, finden sich lustig, gut aussehend, attraktiv, alles?
Es gibt ein böses Erwachen.
Ja, vermutlich ist das tatsächlich so. Ich habe hier noch das Stichwort Balkan stehen. Wir haben uns kurz darüber unterhalten, auch vor der Sendung, worüber wir sprechen wollen. Beim Stichwort Balkan, was fällt dir dazu ein?
Naja, da gibt es wirklich noch Dorffeste oder Gegenden, wo auf Festivitäten der Mann unter der Achsel ein Stofftuch trägt und dann seiner Angebeteten oder wen auch immer er interessant findet, diesen vollgeschwitzten Stofflappen unter die Nase hält. Und da, ob ihr das gefällt oder nicht, das entscheidet dann die Frau. Und wenn sie sich angezogen fühlt, dann wird getanzt und wahrscheinlich auch noch mehr.
Ja, das ist so, also es klingt jetzt erstmal im ersten Moment so ein bisschen vielleicht abstoßend, aber letztlich ist es auch so ein großes Vertrauen, dass man sich gegenseitig schenkt. Also ich jemandem einen Lappen unter die Nase halte, den ich unter meiner Achsel getragen habe, muss ich schon ganz schön mutig sein.
Ja, aber das ist ein relativ junges Phänomen, dass Schweißgeruch überhaupt verpönt ist. Das war Jahre bis vor 60 Jahren oder so, wo das mit der Deo-Kultur durch amerikanisches Marketing so hart vorangetrieben wurde, war das hier in der westlichen Situation noch gar nicht so verschrien. Da war so ein ehrlicher Schweißgeruch gerade total angesagt. Ne?
Der Liebesapfel ist auch noch so ein Stichwort.
Zum Beispiel, ich weiß nicht, was 17. bis 18. Jahrhundert in England haben die Frauen einen geschälten Apfel, daher kommt da tatsächlich der Begriff Liebesapfel, unter der Achsel auch mal wieder getragen. Und ihren Liebhabern oder potenziellen Liebhabern zum Essen gegeben.
Und dann, wenn er besonders gut geschmeckt hat, hat man gesagt, jawohl, die Chemie ist größer als wir beide zusammen und hat entschlossen, dass wir gut zusammenpassen. Jetzt hast du mir auch ein Taschentuch zu riechen gegeben. Mhm. Ich löse auf, du hast es nicht unter deiner Achsel getragen, sondern auf dieses Taschentuch hast du einen Tropfen Seewee aufgesprüht, was der Duft ist, den die Hauptfigur von deinem Buch entwickelt. Wonach soll der nochmal riechen?
Na, es riecht nach, wie der Name schon sagt, wie ein Tag am Strand oder am Meer. Mhm. Und zwar nicht jetzt unbedingt die Luft des Meeres, die ist da auch ganz subtil eingemischt, aber mir schwebte eher der Duft vor, den finde ich so toll, wenn man einen Tag am Strand verbracht hat und sich eingecremt hat mit Sonnencreme. Und das soll so eine ganz klassische Sonnencreme am besten sein, so richtig weißblütig, wie der Parfümeur sagt. Bisschen Kokos sogar. Mhm. Und aber dann noch subtil dieses, ich wollte eigentlich fischig fast. Ne? Also es gibt ja so diese Gerüche, auch Diesel oder so, die am Meer herrschen und auch Algen, Salz, Sand, all das habe ich mir als Duft vorgestellt und glücklicherweise diesen Parfümeur kennengelernt.
Es ist ein bisschen abgefahren, dass das tatsächlich funktioniert hat. Also das, was du jetzt beschrieben hast, das rieche ich auch. Oder mehr noch, ich habe mich gerade ohne Umweg in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, wo wir halt am Strand vom Balaton in Ungarn genau so eine Düfte hatten. Und das finde ich ziemlich verrückt. Da hast du wohl Glück gehabt, dass du jemanden getroffen hast, der das so ohne weiteres für dich anmischen konnte.
Ja, das war völlig verrückt. Ich habe mich nur zur Recherche gründen, mit so einem Blind Date quasi mit einem Parfümeur gehabt, den ich noch gar nicht kannte. Und der war ein cooler Typ, der das total spannend fand. Der arbeitet eigentlich in einem Duftstoffkonzern, wo man sich dann zwar auch Parfums hin und wieder macht, aber überwiegend um so Seifen oder Reiniger und solche Waschmitteldüfte kümmert. Und hat nebenbei seine Parfümlinie, die er selber rausbringt und vermarktet. Und das war für ihn so ein, geil.
Ja, ja.
Endlich mal was anderes machen. So. Und der hat dann ruckzuck, Parfümeure arbeiten ja heutzutage auch nicht im Labor. Der ist dann nicht ins Labor gegangen und hat rumgepanscht, sondern der hat sich halt hingesetzt, seine Formeln eingetippt, das ins Labor gegeben.
Und dann kam das raus.
Und dann kam er mit 3 Proben zu mir und hat gesagt, hier, welche, was meinst du, welche ist es?
Ist das denn geplant, dass das irgendwann mal auch verkauft wird vielleicht?
Wird schwer. Er hat mir 5 Liter angemischt tatsächlich. Ja. Einfach so, das ist schon ordentlich.
Ja.
Aber wenn das leer ist, fürchte ich, ist leer.
Okay.
Die gibt es nur auf der Premiere, die wir hoffentlich irgendwann nochmal nachholen.
Gut, ich halte dann diese Fiole in Ehren und freue mich wirklich sehr, dass du die mitgebracht hast. Und sage einmal mehr, schön, dass du da warst. Es war eine lange Reise bis hierhin mit uns beiden.
Ja.
Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, dieses Buch, Das Eiserne Herz des Charlie Berg, sich, wenn ihr es irgendwo seht, sie es irgendwo sehen, kaufen sie es, lesen sie es oder lassen sie sich vorlesen. Das ist einfach wirklich ganz schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ich bin dir ins Wort gefallen, Entschuldigung.
Bis bald mal wieder, wollte ich sagen.
Hoffentlich nicht erst in 8 Jahren wieder.
Auf gar keinen Fall. Tschüss.
Tschüss.
Ey, manchmal geht es einfach wirklich mit mir durch, da denke ich gar nicht mehr nach. Aber gerülpst oder so habe ich nicht, nee.